Wir fangen mal unauffällig an. Willkommen zur, eigentlich letzten Übung. Wer ist sehr traurig? Wer ist mitteltraurig? Wer ist froh? Sehr schön. Aber immerhin tapfer anwesend. Sehr hübsch. Gut, also kurz nochmal zum letzten Mal. Wir hatten uns hier eine Menge von Details noch angesehen hier. Ja. Also nochmal durchscrollen hier. Na, gibt's es noch hier, dass ich das genau... Schauen wir mal, was wir hier alles hatten. Also speziell mal abgesehen davon, dass wir eben nochmal genau gesagt haben, wie deklariere ich denn jetzt eine Klasse, wie eine Methode, was ist ein Konstruktor? Ja? Also Sie erinnern sich vielleicht, Konstruktoren, das waren einfach spezielle Methoden, die hießen wie die Klasse, ja, und die dienten dazu sozusagen, sagen wir mal, noch spezielle Anweisungen beim Bauen dieser ganzen Geschichte zu geben, wenn man das wollte. Und da konnte man auch verschiedene davon definieren. Okay? Dann hatten wir was, was relativ wichtig war. Wir haben uns klar gemacht, wenn wir Parameter übergeben, ja, ein bisschen laut, ich bin es gar nicht gewohnt, normalerweise baumelt das Ding hier immer da unten. Wenn wir Parameter übergeben, zum Beispiel einer Methode, ja, dann geschieht das immer, indem der Wert der Größe, die in dem Moment an die Methode übergeben wird, ermittelt wird. Ja, und die Methode kann dann mit diesem Wert arbeiten. Ja. Also das war hier unten das Beispiel. Und das Ganze heißt Call by Value. Ja. Also hier unten gibt es irgendeinen Zusammenhang, wo x gleich 1 ist. Ja. Und dann wird eine Methode aufgerufen, die eine ganze Menge von Parametern hat. Und als ersten Parameter hat diese Methode ein Integer. Ja. Und ich kann jetzt dieser Methode jedes Integer übergeben, das ich will. 17, 23, den Wert der Variablen, bliblablub, was auch immer. Und hier entscheide ich mich, ich möchte dieser Methode den Wert der Variablen x übergeben. Ja. Und zum Zeitpunkt des Aufrufs, ja, Zeitpunkt, Sie wissen, es läuft eigentlich immer von oben nach unten alles ab. Also zum Zeitpunkt des Aufrufs ist diese Variable 1. Also wird dieser Methode auch der Wert 1 übergeben, ja, nicht die Variable. Ja. Und das ein primitiver Typ ist, auch nichts mit Telefonnummern, sondern einfach nur der simple Wert 1. Jetzt kann diese Methode hier diesen simplen Wert 1 unter einem lokalen Namen, wenn Sie so wollen, auch benutzen. Nämlich in der Methode heißt der Wert, der an der ersten Stelle übergeben wird, einfach Primitive Parameter 1. Ja? Und damit kann intern irgendwas gemacht werden in dieser Methode. Okay? Jetzt, und wenn ich diesen Primitive Parameter auf 0 setze, dann passiert eigentlich nur, dass in der Methode der Wert wird ja genommen, an die Methode übergeben und da gibt es sozusagen eben jetzt eine lokale Variable, Primitive Parameter 1, in die dieser Wert reinkopiert wird, wenn man so will, und diese lokale Variable, Primitive Parameter 1, die steht jetzt innen zur Verfügung. Innen heißt, wir wissen, da wo geschweifte Klammern sind, das ist ein Block, und Variablen haben ihren Scope, also da wo sie gelten, in der Regel in einem Block. Ja? Das heißt also, in dieser Methode do something gibt es also eine ganze Menge von Variablen. Also hier Primitive Parameter 1, Primitive Parameter 2, Reference Parameter, Sum Int und ich könnte jetzt hier noch ein paar deklarieren. Ja? Das sind alles Variablen, die in dieser Methode zur Verfügung stehen. Und wenn mit denen kann ich in der Methode machen, was ich will. Das beeinflusst die Welt überhaupt nicht. Ja? Und wenn ich jetzt Primitive Parameter 1 auf 0 setze, ja gut, dann setze ich es halt auf 0. Aber das heißt eben noch lange nicht, dass auch irgendwas mit x geschieht. Ja? Weil x ist davon völlig unbeeindruckt. X ist irgendwo eine Variable, die irgendwo ganz anders gilt. Und am Anfang wurde ja nur deren Wert bestimmt und in die Methode übergeben. Und das sozusagen diese Sache in eine lokale Variable kopiert, die halt Primitive Parameter 1 heißt. Ja? Und das war wichtig zum Verstehen. Und wir haben auch gesagt, das Gleiche, was für primitive Typen gilt, für primitiv typisierte Variablen, gilt auch für referenztypisierte Variablen, also die Dinger mit new und so weiter, die Bienen und den ganzen Kram. Denn auch hier wird im Prinzip nur der Wert kopiert, ja, und in eine lokale Klasse übergeben, ja. Also zum Beispiel hier some class reference parameter, das ist einfach eine lokale Variable vom Typ some class, ja, also ein Objekt. Und hier an der Stelle, irgendwo wird halt ein Objekt erzeugt, bla bla bla, und dieses Objekt wird hier übergeben, ja. Und das ist genau der gleiche Kram, da wird nicht das Objekt selber übergeben, sondern halt nur der Wert. Und der Wert ist die Referenz. Das ist das, was wir immer als Telefonnummer bezeichnet hatten. Ja? Also da kommt nicht der Mensch und steigt in die Methode rein, ja? Sondern der Methode wird lediglich die Telefonnummer von dem Mensch übergeben. Ja? Und das ist halt ein Unterschied, weil wenn der Mensch in die Methode reinsteigt und jemand in der Methode eine Axt nimmt und ihm den Kopf abhaut, dann ist er tot, right? Ja, wenn aber jemand in der Methode die Telefonnummer nimmt und mit der Axt auf die Telefonnummer draufhaut, dann ist ja der Mensch nicht tot. Das ist die Telefonnummer, der Zettel ist kaputt. Mehr passiert ja nicht. Ja, und es ist sehr wichtig, sich das nochmal klar zu machen. Ich kann aber, und das ist was, was eben auch klar ist, obwohl ich wenn ich nur mit primitiven Typen arbeite, kann ich die Welt sozusagen aus der Methode nicht großartig beeinflussen. Die einzige Chance, die ich habe, ist halt einen bestimmten Return Value an die Welt zurückzugeben, ja, mit Parametern, die von Referenztyp sind. Da kann ich eine Sache machen. Ich kann ja, wenn der Mensch da ist und ich übergebe der Methode die Telefonnummer, dann kann die Methode die Telefonnummer nehmen, den Mensch anrufen und sagen, mach mal was. Dann ist es auch in der Welt des Menschen gemacht, ja. Obwohl das Ding nachher die Telefonnummer wegschmeißen kann, auf Null setzen oder irgendwas. Ja. Servus. Und das ist ein sogenannter Seiteneffekt. Ja. Das heißt, die Methode sollte normalerweise sehr lokal operieren, ja, weil sonst macht es irgendwie auch keinen Sinn, dieses Stück Code sozusagen als Methode zu kapseln. Aber man kann auf diese Weise eben Seiteneffekte erzeugen. Ich kann zum Beispiel auch den Trick machen, dass ich in der Methode ein Objekt erzeuge, ja, und dann dieses Objekt, das heißt die Telefonnummer, nachher als Return Value an die Welt zurückgebe. Dann bleibt das Objekt aber bestehen, weil irgendjemand hat ja noch die Telefonnummer. Ja. Wogegen die primitiv typisierten Variablen, die werden alle gelöscht. Ja. So. Gut, das war's. Das ist eigentlich dieser ganze Trick. Dann haben wir uns noch angeschaut, was ist, gut, haben wir uns klar gemacht, bla bla bla. Dann gab es den Special Value Null. Das war einfach irgendwie das Gegenstück von der zahligen Null oder der ganzzahligen Null im Bereich der Referenztypen. Ja. Returning war eben klar, ich gebe was zurück an den, der mich aufgerufen hat. Dann hatten wir diese Access Modifier, Public, Private und so weiter. Da war eigentlich nur interessant Public, Private und vielleicht noch Static. Ja. Final, gut, bis zum gewissen Grad auch. Static waren die Felder und Methoden, die an der Klasse heften. Ja. Da haben wir uns klar gemacht, klar, normalerweise ist alles in den Objekten konzeptuell. Es kann aber auch mal was sein, was ich an die Klasse selber, an den Bauplan binden möchte. Das mache ich mit Static. Ja, gut. Was haben wir dann noch gehabt? Gut. Public Static Void Main, diese Methode zum Anfang, das kennen wir. So. Und aufgehört hatten wir mit meiner Verwirrung, ja. Was natürlich sehr peinlich ist, aber gut, es passiert. Und da ging es um die Unterschiede Overloading und Overriding, ja. Bei Overloading haben wir gesagt, wir können eine Methode machen, die in 5 Versionen, sagen wir mal, die denselben Namen jeweils hat, aber unterschiedliche Zahlen und unterschiedliche Arten von Parametern nimmt, ja. Und insofern überlade ich sozusagen diesen Methodennamen Im Prinzip sind es 5 verschiedene Methoden, die heißen halt nur gleich. Ja? Und der Sinn davon ist es, dass sie ein konzeptuell irgendwie intendiertes Verhalten, was sie auch mit einem Methodennamen belegen wollen für ihre Nutzer, die diese Klasse auch benutzen, dass sie dieses Verhalten in verschiedenen Varianten anbieten wollen. Ja? Sie könnten die Dinger eben auch anders nennen. Dieses in verschiedenen Varianten macht aber in manchen Zusammenhängen Sinn. Das heißt Overloading. Ja? Und dann gab es noch Overriding. Ja? Und da ist es so, dass Subklassen wiederum eine speziellere Version der Methode bieten, definieren, die in der Oberklasse schon definiert ist. Ja? Normalerweise erben ja die Objekte der Unterklasse auch die Methoden der Oberklasse. Das ist ja der Sinn. Ja? Aber man kann jetzt sagen, ich erbe alles, was ich von dir habe. Ja? Aber die eine Methode möchte ich doch ein bisschen spezieller haben. Ja? Und deswegen kann ich das, was ich von dir, liebe Oberklasse, erbe, einfach überschreiben. Override. Ja? Und auf der Ebene von Klassen heißt das Ganze eigentlich einfach nur Hiding. Ja? Das heißt, wenn wir Static-Methoden haben und machen die in der Subklasse neu, heißt es Hiding. Ja? Gut, das war das. Und dann haben wir noch gesagt, gut, Polymorphie ist eben das Konzept, was im Zusammenspiel aus Oberklassen, Unterklassen, Interfaces, Overloading und Overriding entsteht, nämlich dass Dinge vielgestaltig sein können. Ja? Und da war das Beispiel die Addition von Zahlen. Ja? Das wäre also, wenn wir eine Klasse Complex Numbers hätten und eine fiktive Klasse, was weiß ich, Real Numbers, ja? Dass ich in beiden zum Beispiel eine Methode Add definieren kann und dass ich vielleicht, wenn beide eine Oberklasse Numbers haben, dann jede Zahl, ohne genau zu wissen, was es für eine Zahl ist, addieren kann. Ja? Das heißt, ich kann Code schreiben, der sozusagen von Dingen nur allgemeine Eigenschaften sozusagen benutzt. Ja? Also im Fahrradbeispiel, egal was es für ein Fahrrad ist, Tandem, Mountainbike, Rennrad, ist mir alles wurscht. Ich weiß, wenn mir irgendjemand ein Fahrrad gibt und ich schaue gar nicht genau hin, dann kann ich tasten und kann klingen, klingen, die Klingel bedienen, weil jedes Mountainbike, nehmen wir mal an, jedes Tandem und jedes Rennrad hat eine Klingel. Ja? Und ich muss gar nicht hinschauen, was das ist. Ich kann mich darauf verlassen, alles klar, Fahrrad, ja, nee, passt schon, klingen, klingen. Ja? Ob da jetzt 5 Räder dranhängen, also ein 5M statt einem Tandem, ist mir alles wurscht. Ja? Und dieses ist mir wurscht, ist notwendig, denn im echten Leben machen sie es ja ganz genauso. Ja? Also Beispiel Laptop. Ja? Sie wissen, wenn Ihnen irgendeiner einen Laptop hinstellt, egal was das ist, Apple, was Linux, Lenovo, was auch immer, Sie wissen, da unten ist so ein graues Feld und wenn Sie da drauf patschen, passiert auf dem Bildschirm was. Ja? Das ist bei allen Laptops so. Egal, was sie sind, draufpatschen, passiert was. Das ist ein typisches Beispiel von Polymorphie eigentlich, ja, weil ja vielgestaltiges Verhalten wird sozusagen auf eine Sache gebündelt im Prinzip. Ja, gut. Jetzt war die Frage beim letzten Mal. Die Frage beim letzten Mal, ja, wie ist denn das eigentlich? Welche Methode wird denn jetzt aufgerufen? Ja? Und um das zu schauen, probieren wir es doch einfach mal aus. Ja? Gut. Also, machen wir hier mal einfach mal los. Also, wir machen uns mal eine neue Klasse, ja? Und nennen diese Klasse Superclass, ja? Meinetwegen, ja? Finish. Und dieser Superclass geben wir eine Methode, public, ja, void, die soll mal nichts zurückgeben. Gut, und diese Methode nennen wir mal, wie nennen wir das, sum method, ja. Und die soll jetzt keine Parameter haben, das können wir später noch ändern, wenn wir das wollen. Und die soll einfach was ausgeben, nämlich So, ich bin die Oberklassenmethode. Ne? Okay. Fragen? Okay, gut. Also, ich bin die Oberklassenmethode. Speichern. So, um das natürlich jetzt weiter auszureizen, brauchen wir noch eine Unterklasse. Ja. So, New Class. Das Ding nennen wir Subclass. Ja. Subclass, okay. Und die kriegt auch eine Methode. Also, public void, das Ding wollen wir wieder sum method nennen, ja, denn wir wollen ja overriding und overloading uns anschauen. Und hier wollen wir einfach ausgeben, okay, system out printline, und das soll meine, ich bin die Unterklassen Methode, und nennen wir es gleich noch, ich bin die speziellere. Das ist einfach nur konzeptionell. Ich bin die speziellere Unterklassenmethode, die irgendwas Spezielleres macht. Okay? Gut. Und das können wir jetzt mal ausprobieren. Das heißt, wir machen uns hier nochmal eine Klasse Demo. Ja. Demo. Und die soll auch unsere Public Static Void Main haben, damit wir es auch laufen lassen können. So, jetzt wollen wir uns offensichtlich mal, gut, jetzt ist es natürlich noch keine Subclass. Sie wird erst zur Subclass, wenn wir Extends Superclass machen. Ja? Vorher passiert natürlich gar nichts. Ja? Also die Subklasse erbt jetzt von der Oberklasse. So, was ist jetzt passiert? Wir haben Some Method haben wir in der Unterklasse, ja? Genauso wie wir some method auch in der Oberklasse haben, ja. Und das ist jetzt ein typischer Fall von overriding, ja. Das heißt, ich als Unterklasse würde zwar die Methode some method erben, ich müsste sie ja gar nicht definieren, aber ich sage, das taugt mir nicht so, ist mir zu allgemein, ich weiß es besser, ich mache was Spezielleres, ja. Deswegen sage ich, lass mal Superklasse, ich kann was, ja. So. Jetzt war halt die Frage, was passiert denn? Jetzt machen wir erstmal eine Superclass-Variable, ja? Superclass-Variable, ja? Und die deklarieren wir einfach mal nur, ja? So. Jetzt können wir ein Superclass-Objekt machen. Nennen wir mal, ja. DDD gleich. Superclass Object, okay. Gut, und dann haben wir halt hier New Superclass. Okay. Gut, das können wir machen. Ich kann auch noch ein Subclass Object machen. Subclass FFF, ja, gleich New Subclass. Okay, so. Jetzt ist noch gar nichts passiert, okay? Jetzt kann ich verschiedene Dinge tun. Ich kann erstmal schauen, gut, was passiert, wenn ich meine Sum-Method ausführe, ja? Gut, das kann ich schauen auf DDD und ich kann das Gleiche schauen auf FFF, ja? Und da wird natürlich, jetzt müssen wir schauen, was passiert. Also bei der Geschichte hier sind wir uns eigentlich schon ziemlich klar, denn das ist ein Superclass Object und da wird auch genau diese Methode genommen werden. Ja, was auch sonst. So, bei dem Subclass Object, ja, da wissen wir jetzt noch nicht so ganz genau, was wird denn jetzt aufgerufen. Das war das, wo ich das letzte Mal ein bisschen verwirrt war, unnötigerweise. Ja. Die Antwort ist übrigens, es wird natürlich die speziellere Subklassenmethode aufgerufen werden. Ja, das ist das. Und wenn wir das uns anschauen, gut, dann haben wir hier vielleicht noch eins vergessen, System Out Print Line, damit die ganze Geschichte auch tut. Dann lassen wir es nochmal laufen. Gut, also dann ist das genau passiert, was wir wollen. Hier, ich bin die Oberklassenmethode. Hier, ich bin die speziellere Unterklassenmethode. Das ist genau das, was passiert. Das heißt, es wird immer die speziellstmögliche Geschichte aufgerufen. Ja? Was wir das letzte Mal, da war eigentlich der Punkt, wo ich verwirrt war. Wir können jetzt folgenden Stunt machen und ich kann sagen, diese Superclass Variable, die ich mir hier oben deklariert habe, ja, da kann ich jetzt verschiedene Dinge tun. Ich kann dieser Superclass Variable das DDD zuweisen, ja, und kann dann über diese Superclass Variable nochmal meine Sum Method aufrufen, ja. Und da werden wir, ist eigentlich auch klar, was passiert, denn da muss auch wieder die Oberklassenmethode kommen. Weil was wir hier gemacht haben, ist, wir haben jetzt zwei Telefonnummern für das gleiche Objekt. Die eine Telefonnummer ist das DDD und hier haben wir einfach nur gesagt, in dieses Telefonnummerntöpfchen tu bitte auch die Telefonnummer von DDD rein. Ja? Das heißt also, im Prinzip haben wir jetzt, ja, wenn wir so wollen, zwei Telefonnummern für das gleiche Objekt, zwei Referenzen. Okay, wobei, ja, zwei Referenzvariablen, die beide die gleiche Referenz enthalten. Also, wenn Sie so wollen, zwei Telefonnummerntöpfchen. Das eine heißt halt Superclass Variable, das andere heißt DDD und in beider sind die gleichen Telefonnummern drin. Ja? So läuft's jetzt gerade. Und dann ist natürlich klar, egal aus welchem Töpfchen ich die Telefonnummer nehme und bei dem Objekt anrufe, na bingo, es muss ja das Gleiche passieren. Ja? Klar, hier die Oberklassenmethode. Ja, so, jetzt kommt's. Ja, jetzt sage ich, will ich in mein Telefonnummerntöpfchen Superclass Variable, also in diese Variable vom Referenztyp, will ich jetzt mein Objekt FFF reintun. Ja, warum kann ich das machen? Naja, ein FFF ist ja ein spezielles, ist ein Subclass-Object, aber dadurch auch ein spezielles Oberklassenobjekt, weil es ja davon geerbt hat. Ja? Also das kann ich machen. Und das ist ja eigentlich auch der Sinn von Polymorphie. Egal, was für ein Fahrrad da drin steckt, ich kann mit dem Töpfchentyp Superclass sozusagen, da kann ich alle Telefonnummern reinschmeißen, Unterklassentelefonnummern, Oberklassentelefonnummern, was auch immer. Ja? Und jetzt war die interessante Frage, die kam, wo ich mich habe verwirren lassen. Was passiert, wenn ich jetzt SumMethod aufrufe? Ja? Weil man könnte ja jetzt sagen, pass mal auf, gut, Superclass Variable, das ist eine Variable vom Typ Superclass. Also müsste ja eigentlich auch diese Methode aufgerufen werden. Ja? Aber der gleichen Geschichte folgend, die wir im Prinzip hier schon hatten, wird jetzt die speziellere Methode des Unterklassenobjekts aufgerufen. Ja? Also, wenn wir das jetzt laufen lassen, wird jetzt als letztes hier die speziellere Unterklassenmethode aufgerufen. Ja? So. Also, was ist passiert? Ich habe im Fahrradbeispiel, ja. Ich weiß nicht, was es für ein Fahrrad ist, aber ich kann die Klingel bedienen. So. Jetzt ist natürlich die Frage, welcher Klingelton erklingt? Ein Mountainbike-Klingelton, ein Tandem-Klingelton oder ein allgemeiner Fahrrad-Klingelton? Und die Antwort ist, auch wenn ich das Ding als allgemeines Fahrrad angesprochen habe, ja, wird immer sozusagen die speziellstmögliche Methode genommen. Also wenn es ein Tandem ist, dann klingelt es halt irgendwie tiefer, dum, 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 weil es halt ein größeres, fetteres Ding ist. Ja. Und das macht ja irgendwie auch intuitiv Sinn, okay? Weil ich mich ja darauf verlassen will, dass die Unterklassenobjekte genauer wissen, wie sie klingeln sollen oder wie sie SumMethod denn nun auszuführen haben. Ja. Das Schöne ist, ich kann es immer wieder als Klingeln ansprechen oder als SumMethod. Das heißt, in einem allgemeinen Code, den ich schreibe, brauche ich gar keine Rücksicht zu nehmen. Ich verlasse mich nur darauf, dass geklingelt wird und das soll jedes Fahrrad für sich machen, wie es am besten weiß. Ja? Und es kann natürlich auch sein, dass ich ein Oberklassenobjekt habe, ein ganz allgemeines Fahrrad, das klingelt dann halt auf seine Art, weil es nicht besser weiß. Ja? Ach ja, stimmt, Blödsinn, ja, das ist ein guter Aspekt, ja. So ist es ja kein Wunder, völlig richtig. Was ich eigentlich machen wollte, klar, der aufmerksame Zuschauer hat es gemerkt, ich muss es hier über, das ist ja jetzt erst das Wunder sozusagen, right? Ja, ups, super class, variable, ja klar, habe ich jetzt irgendwie klein geschrieben hier, na gut. So, okay. Es passiert das Gleiche, ja. Also, der Hinweis von ihm war jetzt halt einfach nur, ja klar, wenn du es über FFF ansprichst, dann weiß ich ja schon, dass es ein Tandem ist. Ja klar, dann klingelt es auch wie ein Tandem. Aber wenn ich den Stunt mache, ich denke, es ist ein Fahrrad, ich weiß nicht genau, wie es klingelt, aber dass es klingelt, weiß ich. Und dann klingelt es aber wie ein Tandem, wenn es ein Tandem ist. Das war die Nummer, ja. Wem war das jetzt, dieser letzte Move, unklar? Wem war der letzte Move klar? Wer weiß nicht, ob es ihm klar war oder ihr? Na, immerhin, gut. Also, dann können wir das jetzt sozusagen. Jetzt gab es halt noch ein Ding mit den Interfaces. Ja, das war ja so ein bisschen so ähnlich wie Polymorphie. Also, machen wir uns doch jetzt mal noch ein nettes Interface und schauen mal, was das jetzt hier soll. Ja? Also, New Interface. Und das nennen wir in Gottes Namen Sum Interface. Ja. Und wir wollen, dass jede Klasse, die Sum Interface implementiert, eine Methode hat, die folgende Signatur hat. Public Void Sum Method. Keine Parameter. Ja. Das ist das, was wir wollen. So. Jetzt können wir sagen, Superclass, ja, ich habe so eine Methode, also kann ich auch sagen, ich implements some interface, right? Die Unterklasse tut das im Prinzip automatisch auch, ja. Und jetzt kann ich natürlich hier in meiner Demo, kann ich auch sagen, gut, ich bin noch allgemeiner. Ich weiß, das ist irgendwer, der nur dieses Interface implementiert. Ich weiß gar nichts von Superclass und Subclass. Und da kann ich mir aber auch eine Variable dieses Typs deklarieren. Ja? Diese Variable nennen wir Horst, ja, wie immer. So, und jetzt kann ich meinem Horst aber auch wieder zum Beispiel mein DDD zuweisen, ja. Und wenn ich jetzt natürlich sage, Horst sum method, ja. Horst.sum method, okay. Was wird passieren? Naja, es wird wohl die Oberklassenmethode aufgerufen werden, ja. Weil DDD war ja ein Superclass Object, okay. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir dem Horst auch unser FFF zuweisen können. Ja, gut. Jetzt können wir mal schauen, was passiert, wenn ich das mache. Ja, gut, ja, danke, ich will es saven. Ja, und jetzt wird halt die Unterklassenmethode wieder aufgerufen. Ja, das heißt, ohne dass die Unterklassenmethode selber das Interface nochmal umständlich implementieren muss, ja, weil die Oberklasse tut's ja schon, ja, kann ich sozusagen über das Interface auch auf diese spezielleren Methoden zugreifen, ja. Und das ist wieder so eine Art Polymorphie, ja. Das heißt, im Fahrradbeispiel würde ich sagen, das Interface ist alles, was klingeln kann, ja. Das könnte Fahrräder sein, oder irgendwelche Clowns mit Karnevalsmützen, die können alle klingeln, ja? Und ich weiß, ich kann mit denen klingeln. Egal, ob jetzt da kommt jetzt halt der Clown an, da mache ich bilililil, ja, und beim Fahrrad mache ich dilililil, ja, und alle klingeln irgendwie, ist mir wurscht, ja? Und egal, ob es ein Fahrrad oder ein Tandem oder ein Kölsche Karnevalist ist, ne? Ist mir wurscht. Und das ist im Prinzip nochmal die Verdeutlichung von dem Zeug, okay? Gut. Dann machen wir mal was. Ich habe ja gesagt, wir wollen mal noch ein bisschen mehr programmieren, right? Weil wir ja hier jetzt so viel Theorie, Fasel, alles so ein bisschen abstrakt. Schauen wir uns das mal an, ja? Gut, Konstruktoren, ich glaube, das war relativ klar. Machen wir mal noch ein bisschen Dinge mit Kontrollstrukturen. Das ist das eigentliche Programmieren, wenn Sie so wollen. Ja? Und da würde ich mal sagen, was könnten wir denn tun? Okay, ich mache mal hier mir eine Methode, ja, eine Klasse, sorry, okay, und nenne diese Klasse DemoX. Was ist denn jetzt wieder passiert? Vielen Dank. Da kommt man ständig mit seinen dicken Wurstfingern auf irgendwelche winzigen Tasten, die irgendwas Winziges, irgendeinen Scheiß machen. Der absolute Wahnsinn, ja. So, komm, Onkel, ja, Spitze. Gut, nice. So, DemoX. Schön. Die wollen wir haben. Gut, und in der wollen wir jetzt mal noch ein bisschen rumprogrammieren. Also, was wir machen können, wir können ein bisschen mit Static-Methoden zum Beispiel spielen. Also unsere Main-Methode ist ja auch schon Static. Das heißt, wenn der Computer anfängt, gibt es ja noch keine Objekte. Da gibt es nur Klassen im Prinzip. Ja? Und das bedeutet, dass wir im Prinzip auch eine Klassenmethode brauchen, um loszulegen. Ja? Weil wir haben ja noch keine Objekte, auf denen wir irgendwas aufrufen können. Deswegen ist Main logischerweise static, aber wir können ja jetzt noch weitere Static-Methoden mal machen. Das heißt, wir brauchen uns keine Objekte zu erzeugen, sondern können da jetzt durchaus auf der Klasse selber programmieren. Jetzt machen wir mal was. Wir programmieren mal eine Matrix-Multiplikation. Ja? Haben wir noch ein bisschen mit Arrays gemacht und schön. Matrix-Multiplication. Ja, so. Was soll denn jetzt eine Matrix-Multiplikation nehmen? Also offensichtlich brauche ich doch mal eine Matrix und ich brauche einen Vektor. Ja, also schauen wir uns nochmal an, was ist eine Matrix-Multiplikation von Mathe her? Ja, also wenn ich jetzt eine Matrix habe, ja, sagen wir so eine 3x3-Matrix und die kann ich jetzt mit einem Spaltenvektor sozusagen von rechts multiplizieren. Wie geht das? Ja, man erinnert sich, Zeile mal Spalte, Zeile mal Spalte, Zeile mal Spalte. Ja, und das Ergebnis ist wieder ein Spaltenvektor. Ja, so geht's. Okay. Jetzt das hier, solche Burschis, haben wir ja schon betrachtet. Da ging's, als wir das Skalarprodukt gemacht haben, haben wir gesagt, Spitze, typische Kandidaten für Arrays. Ja? Jetzt ist natürlich die Frage, was ist ein Dette? Ja? Naja, gut. Eine Matrix ist einfach ein Array von Arrays. Ja? Warum? Eine Matrix kann man ja auffassen, als aus drei Spaltenvektoren zusammengesetzt. Das hier ist ein Array, das hier ist ein Array, das hier ist auch ein Array. Und das Ganze ist wieder ein Array, sozusagen, wo jetzt hier Vektor 1, Vektor 2, Vektor 3 drin steht. Ja, ist auch wieder nur ein Array. Das heißt, wir wissen, wir können im Prinzip Arrays auch beliebig schachteln. Okay? Und das heißt, meine Matrix, die wird jetzt hier als Array von Arrays übergeben. Nennen wir mal Double. Ja? Also Double. Ein Double Array würde man so übergeben. Ja? Ein Array von Arrays, da macht man einfach hier hinten ein zweites Paar Klammern dahinter. Ja? Das ist im Prinzip, auch wenn wir diese Klammerung jetzt so nicht machen dürfen, wäre das dasselbe, wie wenn wir das machen würden. Ja? Also ich habe hier ein Array von Doubles. Ja? Und davon habe ich nochmal ein Array von diesen Arrays von Doubles. Okay? Diese Klammerung darf man nicht machen, aber das ist im Prinzip konzeptuell das, was passiert. Vielen Dank. Und das Ding nennen wir mal Matrix. Ja? Okay, und dann haben wir natürlich noch einen zweiten Double und das nennen wir Vector. Okay? Das sind einfach lokale Variablen. Okay? Gut. Und jetzt wollen wir was zurückgeben, das heißt, wir definieren uns wieder unser Result und das soll eine Double sein. Ja. Und nachher, irgendwann wollen wir es auch wieder zurückgeben. Ja? Das wissen wir schon. So. Und dazwischen muss irgendeine Magie passieren. Okay, gut. Hier meckert er schon, weil noch gar nichts passiert ist. Ja? Aber wir machen es ja gleich. Also sozusagen nur die Ruhe, lieber Computer. Wir schaffen das schon. Okay. Gut. Wer von Ihnen hat eine Ahnung, was wir jetzt hier innen machen werden wollen? Wer könnte da einen Verdacht äußern? Was werde ich jetzt als nächstes schreiben, da wo der Cursor blinkt? Verdachtsmomente. Was könnte man jetzt schreiben wollen? Ja, bitte? Ja, genau. Also eine Vorschleife, zählergesteuerte Schleife. Ja. Könnte man es auch mit einer While-Schleife machen? Könnte man? Ja? Sicher? Ja, es stimmt, man könnte es auch mit einer While-Schleife machen. Warum? Weil man natürlich eine Vorschleife und eine While-Schleife miteinander, man kann eine Vorschleife mit einer While-Schleife simulieren, umgekehrt allerdings nicht vollständig. Ja? Das heißt, kleiner Ausflug in die theoretische Informatik, ja? Wir haben ja den Algorithmenbegriff kennengelernt, right? Ein Algorithmus ist was, was endlich beschrieben ist und aus elementar ausführbaren Schritten besteht, deren Ausführungsreihenfolge irgendwie klar sein muss. Ja? Das ist mal so grob. Es gibt vielleicht noch andere definierende Eigenschaften. Und wir haben gesagt, gut, was gibt es denn in Algorithmen? Es gibt halt Einzelschritte, die elementar ausführbar sind. Dann gibt es Alternativen, das war unser If. Und dann gibt es im Prinzip zwei grundlegende Schleifentypen, nämlich die Vorschleife, wo ich vorher schon weiß, wie viele Durchläufe ich mache, und die While-Schleife, die an irgendeine Bedingung geknüpft ist, von der ich gar nicht weiß, wer sie irgendwann ändert, ob sie geändert wird, ob sie erfüllt ist, weiß ich nicht. Ich führe so lange aus, solange die Bedingung da ist. Ja? Und tatsächlich stellt sich raus, dass man, Verzeihung, mit Hilfe von elementaren Schritten, Bedingungen, also Ifs und Vorschleifen, ja, dass man da eine bestimmte Klasse von Dingen berechnen kann mit Computern, also ganz allgemein mathematisch eine bestimmte Sorte von Funktionen, ganz abstrakt. Ja. Wenn Sie while dazu nehmen, ja, oder statt for while nehmen, können Sie eine größere Klasse von Funktionen berechnen. Ja, also in dem Sinne ist die While-Schleife mächtiger. Ja, damit kann man eigentlich, mit dem Konstrukt kann man alles berechnen, was man mit Computern berechnen kann. Mit Schritten, if und while, das reicht, um alles zu machen, was man will. Ja, weil die Vorschleife kann man ja mit einer While-Schleife wieder hinkriegen. Ja, also hier wissen wir aber schon, was Sache ist. Ja, das heißt, wir nehmen tatsächlich eine Vorschleife. Ja, so for. Gut, jetzt habe ich aber vergessen, das bisschen abstrakter noch hinzuschreiben. Wenn wir unser Ergebnis, unseren Ergebnisvektor nennen wir E, das nennen wir, die Matrix nennen wir A, ja, und diesen Vektor nennen wir X, ja. Und das ist jetzt hier eine Matrixmultiplikation. Vektor, Matrix, Vektor, ja. Das kann man natürlich auch in Komponenten hinschreiben und kann sagen, EJ ist Summe über, ja, oder nennen wir es mal I, EI ist Summe über J, AIJ mal XJ, ja? Das ist im Prinzip genau das gleiche wie Zeile mal Spalte, Zeile mal Spalte, Zeile mal Spalte, ja? Denn was hier steht, das hier ist einfach nur ein Skalarprodukt des J'en Zeilenvektors mit dem gesamten Vektor x. Ja? Und das heißt, hier bleibt ja, auf der Seite bleibt i als freier Index übrig. Ja? Und das ist genau der freie Index, der dann nachher hier, also es ist die i-te Zeile, Entschuldigung, die i-te Zeile wird mit x multipliziert. Und das ist genau die i-te Zahl zum Beispiel im Ergebnis. Also wenn Sie diesen Vektor nehmen, und mit dem ganzen x multiplizieren, kriegen Sie diese Zahl raus. Ja, weil das der zweite Zeilenvektor ist, das ist die zweite Komponente vom x. Ja, genau. Und diese Zeile können wir im Prinzip, ja? Ja. Ja, das ist völlig korrekt. Stimmt, stimmt, stimmt. Muss es sein, ja? Sie haben recht. Hätten wir gleich gesehen, aber passt schon, ja? Aber ist völlig korrekt beobachtet. Und das ist auch eigentlich typisch. Ich meine, gut, wenn Sie im Kämmerlein sitzen, sind Sie vielleicht weniger fehleranfällig, als wenn Sie von Leuten angeguckt werden, ja? Aber typischerweise kann es immer passieren. Sie schreiben jetzt erstmal Double hin, ja? Und finden dann später raus, das reicht mir gar nicht, da kommt doch ein Vektor raus, ja? Ja, Flux korrigiert. Also, das sind so Sachen, die einem beim Programmieren schon passieren, ja? Gut. Also, was mache ich? Jetzt schreibe ich im Prinzip die Formel ab. For heißt, ich muss schon über mein J iterieren, ja? Was ich aber auf jeden Fall auch machen muss, ich muss ja das ganze Array füllen. Das heißt, ich muss ja auch die I's durchgehen. Ja, das ist mathematisch okay, das ist eine Komponente des Ergebnisvektors, aber ich will ja alle drei haben. Ja? Also muss ich als erstes mal über I iterieren. Ja? Machen wir das doch mal. For int I gleich 0. I. Ja, ich bin jetzt mal optimistisch und sage, hier kommen nur Dinge rein, die in der Größe okay sind. Normal müsste ich das natürlich überprüfen, ja, dass mir da niemand eine 9x9-Matrix reinschiebt oder eine 2x2. Das ist jetzt mal sehr optimistisches Programmieren, eigentlich nicht besonders gut, aber für die Einfachheit halber. So, jetzt haben wir die erste Vorschleife gemacht und jetzt kommt die innere Schleife sozusagen, die mit dem J. Ja? For int J gleich 0, J kleiner 3, J plus plus, ja, das ist die innere Schleife. So, und jetzt mache ich im Prinzip genau das, was jetzt hier steht, ja, also Result, und zwar die ite Komponente, na komm zum Onkel, so, sehr schön. Und das ist nichts anderes als, ja, Matrix, die IJ-Komponente, ja, mal Vektor, und hier haben wir auch wieder die J-Komponente, okay? Gut, das klappt nicht, warum? Result, ja, schön, okay. Result may not have been initialized. Ist uns jetzt für den Moment mal egal. Da kommt schon das Richtige raus. Okay. Gut, return result. Was will er hier Schönes? May not have been initialized. Ja, gut, klar. Logisch. Was wir natürlich hier vergessen haben, ist, wir müssen unser result array natürlich auch erzeugen und dann ist er auch zufrieden. Ja, ja gut. Control S. So, also das wäre jetzt so eine Methode für Matrix-Multiplikation. Okay? Jetzt können wir uns überlegen, ja, Moment mal, wie probieren wir die denn um Gottes Willen aus? Ja? Und das machen wir, indem wir es einfach machen. Ja? Wir mal schauen, was wir hier machen können. Ja, das könnte man machen. Ja, okay. Das könnte man auch machen. Egal. Gut. Gehen wir es mal hier an. Also ich brauche wohl eine Matrix erstmal. Die muss ich mir wohl mal erzeugen. Ja? Also Double. Nochmal. Shit. 3. Und ich nenne das Ding hier mal M. Ja? Weil ich lustig bin. Und sage, das ist new. Shit. Das hier kommt es natürlich nicht hin. Ach Gott. So natürlich. New, double, 3. Ja. Da habe ich mir jetzt einfach mal so eine 3x3 Matrix erzeugt und ich habe mir, mache das gleich jetzt mal für meinen Vektor, mache das gleich jetzt mal hier, new, double, dann auch wieder 3, so. Jetzt kann man sich schon mal fragen, wenn ich mir jetzt solche Arrays mache, Was für einen Wert haben die denn jetzt, wenn sie einfach nur als Objekte erzeugt werden? Ja? Und die Antwort ist, die kriegen alle den Wert Null. Aber das ist eigentlich nur so eine Convenience-Sache. Im Prinzip müssten Sie jetzt hingehen und diese Werte auch einzeln setzen. Bitte. Ja, klar. Nein, weil Sie müssen ja, also was Sie natürlich machen können, Sie können jetzt hier sozusagen solche Sachen machen, wie, sagen wir mal, was ist das denn jetzt wieder für ein Mist? Gut. Es ist echt, also wenn Sie jemals Kinder haben und die über 1,90 werden, ja, geben Sie ihnen Hormone, ja. Das ist einfach kein schönes Leben. Also diese winzigen kleinen Testchen, ja, für diese alles so winzig. Letztens mal probiert irgendwie eine Tastatur, so wirklich eine Tastatur. Gibt's nicht, wird nicht hergestellt. Nur für Sehbehinderte, ja. Aber halt mit so einem Tastenhub. Also das Hormone geben bitte, ja. Groß sein ist scheiße. So, Sie wollten aber was wissen. So, Int. Jetzt machen wir mal. Ja, keine Ahnung, DDD, gleich. Das ist Ihnen klar, dass ich jetzt sowas machen kann, ja? Vector Length, ja? Ist klar. Jetzt, wenn ich den gleichen Stunt mache und will das jetzt für meine Matrix machen, ja? So, jetzt wissen wir, die Matrix ist ein Array von Arrays, ja? Jetzt kann ich aber so Dinge machen wie Matrix 2 Length, ja? Das kann ich auch machen, okay? Weil das ist klar, das ist im Prinzip, je nachdem, wie Sie es jetzt aufgefasst haben, eben die Länge des zweiten Spaltenvektors. Die kann ja auch unterschiedlich sein. Sagt ja kein Mensch, dass das sozusagen eine echte Matrix sein muss. In Java kann es sein, dass der erste 3 lang ist, der nächste 17 und der nächste 24. Kommt drauf an, wie Sie es deklarieren im Prinzip. Ja, kann das sein? Nee, kann nicht sein. Die haben schon alle die gleiche Länge, weil bei der Deklaration hier muss ich das ja auch irgendwie hinkriegen. Ja? Aber ich kann zumindest rechteckige Arrays, also rechteckige Matrizen, kann ich schon machen. Ja? Also ich hätte jetzt oben hier auch schreiben können, new double 5, 3. Ja? Es ist halt eine Matrix, die 5 Zeilen hat. Ja? Und genau. Wenn wir uns das hier übrigens nochmal anschauen und mal schauen, wie das jetzt hier mit den Indizes ist. Ja, ich hatte Ihnen ja gesagt, habe ich mich vertan, dass das Array sozusagen jetzt diese Spaltenvektoren wären. Ja, das stimmt nicht. Ja, was es ist, es sind in Wirklichkeit die Zeilenvektoren. Okay, also wir haben wieder unseren Kram hier, ja. Und jetzt schauen Sie sich einfach die Zeilenvektoren an und nennen die hier V1, V2, V3. Und dann ist das Array tatsächlich, wenn wir es nochmal hier hinschreiben, das Array A besteht dann sozusagen aus den Spalten V1, V2, V3. Ob das Zeilen oder Spalten sind, ist jetzt hier in der Array-Notation in Java ja wurscht. Da gibt es keine Zeile, Spalte, da gibt es nur A von 0, A von 1, A von 2. Aber das ist jetzt eigentlich das Korrekte, right? Weil das hier ist ja der Index, der hier die Zeilen zählt. Ja? Also insofern ist das Array, so wie wir es definiert haben, ein Array von Zeilenvektoren. Okay? Gut, jetzt. Das kann man machen. Ja, jetzt kriege ich zum Beispiel die Länge des zweiten Zeilenvektors, also des dritten eigentlich, wird ja von 0 an normiert. Von 0 an geht's los. Jetzt wäre natürlich die interessante Frage, was passiert, wenn ich sowas hier nehme. Ja? Was kommt da raus? Naja, Antwort, da kommt raus, wie viele Zeilen Sie denn haben. Ja? Weil, nehmen wir mal an, ich hätte hier oben den Stunt gemacht und hätte 30. Ja? Was jetzt rauskommt, ist 30 für FFF, Ja? Und wenn ich Matrix 17 Längs mache, dann kommt 3 raus. Ja? Okay? Also hier FFF hat jetzt dann den Wert 30. Ja? Und wir können es ja mal ausprobieren. Ja, aber das stimmt, glaube ich. Ja? Und wenn ich jetzt sowas hier mache, okay, keine Ahnung, Matrix 12 Punkt Length, dann kommt 3 raus. Okay? Weil der 12. Zeilenvektor der Matrix ist dann 3 lang. Ja? Und ich habe aber 30 davon. Und wenn ich halt nur Matrix frage, dann gibt er mir aus, wie viele Zeilenvektoren habe ich denn? Ja? Und das ja, das im Prinzip, wie groß das konzeptuell erste ist. Ja? Probieren Sie es ruhig mal aus. Also mit sowas kann man schon rumspielen. Ja? Gut, also dann bleiben wir hier mal bei unserem 3. Ja? Und dann machen wir halt mal unser M. So, unser M wäre dann, wir wissen hier, mit dieser geschweiften Klammernotation können wir Arrays quasi direkt eingeben. Ja? Da machen wir mal die Matrix 1,0, 0,0, 0,0, 3,0. Und dann die nächste Zeile, 3,0, 4,0, 5,0. Die letzte Zeile, 4,0, 1,0, 0,0. Ja, nehmen wir mal an, das wäre unsere Matrix. Punkt zu viel. Hier muss ein Komma hin. Ja, hier haben wir die Taste nicht gedrückt. Also es sind halt alles so Geschichten, die können halt schon passieren. Jetzt hier hinten. Ja. So, irgendwas haben wir hier falsch gemacht. Was haben wir falsch gemacht? Okay, gut. Array constants can only be used in initializers. Auch schön. Das ist eher eine interne Geschichte. Da mache ich es eben mit einer For-Schleife. Ja. Und da nehme ich mir im Prinzip eigentlich genau die gleiche For-Struktur her wie hier. Ja. Und kann meinetwegen meine Matrix setzen hier auf, was weiß ich, M von IJ gleich was auch immer, was weiß ich, I plus J. Und das Ganze wandle ich noch in Double um. Das geht hier mit solchen runden Klammern, weil I und J sind ja Integers. Ja, also wenn ich I plus J machen will, die Matrix hat aber Double-Einträge. Das wird auch bis zum gewissen Grad automatisch gemacht, aber so kann ich es machen. Also es wird dann halt immer die Summe aus Zeilen- und Spaltenindex jetzt hier in die Matrix reingeschrieben. Ja, Sie können sie auch anders initialisieren, wie auch immer. Ja. Und Ihren Vektor, das können Sie meinetwegen auch machen. Dann nehmen wir uns einfach nochmal diese Art von Vorschleife her, ja, und sagen, yep, na gut, zu viele Klammern. Und sagen V von I gleich 1. Ja? Das ist der Vektor, der alles gleiche 1 hat. Und jetzt könnte ich natürlich sagen, gut, jetzt wende ich meine Methode an und sage mir jetzt, gut, das ist das, was ich rauskriege. Nennen wir es Rauskrieg, ja. Ist übrigens falsch, was ich hier gerade mache, denn die Variablen sollten immer auf Englisch benannt werden, habe ich Ihnen gesagt. Das halt einfach nur jetzt mal zu didaktischen Zwecken, ja. Und das ist gerade jetzt Matrix Multiplication von M und V, ja. So, Double schreibt man natürlich andersrum. So, gut. Wunderbar. Und Matrix gibt's auch nicht. Exzellent. Ja? Und jetzt kann ich natürlich mir mein Result auch wieder ausgeben lassen. Ja? Nehme ich dieselbe Vorschleife und lasse mir das Ganze ausgeben. Ja? Will ja wissen, was ich raus hier gekriegt habe. So, System out print Line, meinetwegen, ja. Und dann will ich haben rauskrieg von i. Okay. So. Okay. Was ist das? Ja, schön. Es muss eine runde Klammer sein. Ja, perfekt. So, das Ganze. Ups. So, was ist jetzt passiert? Okay. Okay, lass mal schauen. Also wir haben jetzt hier einen Fehler bekommen, ja? Array index out of bounds. Das heißt, irgendwo wird wohl versucht, ja, okay, wird wohl versucht, auf einen Index des Arrays zurückzugreifen, den es nicht gibt. Ja? Wo ist das passiert? Na, hier bei dem Teil vom Code, den ich reingehackt habe, um Ihre Frage zu beantworten. Der ist ja aber auch im Prinzip vollkommen überflüssig. Ja? Lösche ich raus. Und da kommt jetzt das Ergebnis raus, der Vektor 2, 3, 4. Jetzt können Sie es nochmal nachrechnen, ob das auch algebraisch, linear algebra-mäßig stimmt. Wird wohl stimmen. Ja? Okay. Also so kann ich jetzt verschiedene Dinge tun. Das war jetzt nochmal eine Geschichte, die uns sozusagen einfach wiederholt. Wie kann man mit Arrays umgehen? Wie kann man mit Kontrollstrukturen umgehen? Wie kann man das irgendwie sinnvoll machen? Ja? So. Machen wir mal was Neues, ja? Also, jetzt sind wir mal ein bisschen frecher, ja? Und sagen, naja, ich nenne das Ding mal Bubble Demo, ja? Gut, das wollen wir auch haben, okay. So, jetzt sind wir mal ein bisschen frech und sagen, der Herr Schlichter hat doch in der Vorlesung jede Menge lustige Datenstrukturen erklärt und auch Algorithmen da drauf. Ja? Also, wir haben als Datenstrukturen haben wir Listen. Das war im Prinzip das, was Arrays waren. Ja? Und wir hatten Dinge zum Beispiel wie Graphen. Das waren die Sachen mit den Knoten und den Kanten. Ja? Und Bäume, das waren einfach spezielle Graphen. Und wir haben, glaube ich, auch schon eine gewisse Idee, wie wir sowas in Java machen könnten. Also verschiedene Ansätze, um das zu machen. Erstens, Sie schreiben sich eine Klasse Node, ja, die einfach die Knoteninhalte aufnimmt. Und Sie schreiben sich eine Klasse Edge, die zwei Variablen vom Typ Node hat, nämlich von und hin, ja, wenn das eine gerichtete Kante ist. Und mit diesen zwei Klassen können Sie sich Ihren Graphen aufbauen und können da irgendwas machen. Das ist eine Möglichkeit. Sie können aber auch den Graphen, auch das hat Herr Schlichter Ihnen erklärt, als Adjazenzmatrix darstellen. Also wenn wir jetzt einen Graphen haben, der drei Knoten hat zum Beispiel und der so aussieht, so eine Kirsche, ja, wie kann ich das machen? Na, den Knoten nenne ich 1, 2, 3. Ja? Wie sieht jetzt die Adjazenzmatrix aus? Naja, das ist eine 3 mal 1, 2, Test. Das ist eine 3 mal 3 Matrix. Warum funktioniert? Ah, jetzt funktioniert es wieder. Ah, das ist auch schön, ja? Wenn man sich zur Tafel dreht, funktioniert es nicht. Und dann, ja, gut. Man muss nicht alles verstehen im Leben. So. Und wir machen überall da eine 1, wo Knoten miteinander verbunden sind. Ja? Also, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja? So, 1 ist nicht mit sich selbst verbunden, wohl aber mit 2 aber und auch mit 3. Ja? 2 ist verbunden mit 1, aber nicht mit sich selbst und auch nicht mit 3. Ja? 3 ist verbunden mit 1. Es ist nicht verbunden mit 2 und auch nicht mit sich selbst. Ja? So. Also das ist jetzt die Adjazenzmatrix. Und mit der können Sie den Graphen genauso gut darstellen. Ja? Also es gibt halt ganz verschiedene Arten jetzt, diese komplexen Datenstrukturen oder sagen wir diese abstrakten Datenstrukturen in Java zu repräsentieren. Ja? Und dann hatten wir eben, oder hat Herr Schlichter Ihnen ja diverse Algorithmen vorgestellt, die man jetzt mit den Datenstrukturen anstellen kann. Und eine ganz, ganz zentrale Familie von Algorithmen ist Sortieren. Ja? Das funktioniert im Prinzip zum Beispiel auf Listen. Sie kriegen also eine Liste mit 1000 Elementen drin und diese Elemente sind natürliche Zahlen. Und die Aufgabe ist, sortieren Sie die mal. Ja? Und da haben wir verschiedene Algorithmen gehabt, nämlich Quicksort zum Beispiel, Insertion Sort oder Bubble Sort. Ja? Und was macht Bubble Sort? Das hat der Schlichter Ihnen ja auch schon erklärt. Wenn man also so ein Array hat, ja, das ist also einfach so eine Liste von Dingen, ja, und das ist unsere Liste von Dingen sozusagen, ja, wenn man die mal so, und jetzt wollen wir die sortieren, ja, und was wir machen ist, wir gehen einfach von links nach rechts durch, ja, und vertauschen, ja, und wir wollen es so machen, dass nachher das größte Element hier ganz rechts steht und das kleinste Element hier ganz links. Ja? Und das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel hier eine Zahl 17 haben und hier eine Zahl 3, ja, dann ist es ja offensichtlich gerade die falsche Reihenfolge, weil die 3 muss ja irgendwie links von der 17 hin. Ja? Also ist die Regel, wir vertauschen die beiden Elemente, wenn dieses Element größer ist als dieses Element. Ja? Und diese Sache schaue ich mir immer paarweise an. Wenn die sind, dann vertausche ich. Ja? Und dann steht die 17 nachher hier und die 3 steht jetzt hier. Und dann schaue ich mir an, was jetzt hier passiert. Ja? Was ist jetzt mit der neuen 17 und der 9? Ja, stimmt immer noch nicht. Ja? Ich muss auch wieder vertauschen und so weiter. Und dann schaue ich so lange durch, bis die Geschichte hier am anderen Ende angekommen ist. Ja? Nehmen wir mal an, hier steht jetzt eine 32. Ja? Das heißt, ich schaue, ist 17 größer als 32? Nö, ist es nicht. Also muss ich nicht vertauschen. Ja? Spitze, ich muss nicht vertauschen. Ich mache aber einfach weiter. Ja? Das heißt, 32 steht jetzt hier, okay, und jetzt steht hier eine 1 zum Beispiel, dann muss ich wieder vertauschen und so weiter, bis ich hier am Ende angekommen bin. Ja? Und das Gute ist, die größte Zahl, die hier am Anfang drin stand, wird am Ende auch hier auf dem am Ende des ersten Durchgangs auch hier auf dem linksten Posten landen, nämlich da, wo sie hin soll. Ja? Das ist, wenn Sie sich's logisch überlegen, einfach der Fall. Ja? Wenn die 32 die größte ist, beispielsweise, ja, dann sind die und die auf jeden Fall kleiner, tauschen und dann landet die 32 da. Und irgendwo fasse ich die größte ja mal an. Ja? Das heißt, im nächsten Durchgang muss ich nur noch bis hierhin die Bubblei machen, ja? Im nächsten Durchgang nur noch bis hierhin und so weiter, ja? Und warum das Ding Bubble Sort heißt, Herr Schlichter hat ja so eine Animation wahrscheinlich gezeigt. Dadurch, dass die größeren Dinger beim Vertauschen immer mehr nach links wandern, ist es wie so Blasen im Sprudelglas, ja? Die steigen so auf, okay? Und jetzt wollen wir uns mal überlegen, wie kann ich denn sowas programmieren? Ja, das ist ja schon mal eine ganz interessante Frage. Und da hat der Onkel mal was vorbereitet. So, gut. Also, okay. Bubble Demo. Okay, also wir sind offensichtlich daran interessiert, eine Methode zu bauen. Jetzt gehen wir mal weg von Static und machen mal ein ganz normales Objekt und machen darauf mal die Methode. Also Bubble Demo BBB gleich ergibt sich aus New Bubble Demo. Okay, gut. Und dann wollen wir nachher auch unsere Methode aufrufen. Also public soll sie sein und sie soll ausgeben. Ja, was soll sie denn ausgeben? Naja, wir haben ja gesagt, wir können Methoden haben, die Rückgabewerte haben. Ja? Und jetzt können wir uns auf den Standpunkt stellen, pass mal auf, okay, wir sind eine Methode, wir kriegen eine Liste rein, offensichtlich ein Array, ja, und wir geben auch wieder eine Liste zurück. Okay. Das können wir machen, das können wir auch hier machen. Ja, da erzeugen wir uns innen eine neue Liste und füttern die halt immer mit den Teilergebnissen nach und nach, bis sie fertig sortiert ist und dann geben wir sie zurück. Das hat aber einen gewissen Nachteil, nämlich der Nachteil ist Platzverschwendung. Warum? Sie kriegen ja die Liste rein, ja, und Sie müssen sich eine ebenso große Liste als Ergebnis erzeugen. Das ist aber gerade bei Bubble Sort zum Beispiel überhaupt nicht notwendig, weil der Algorithmus in place arbeitet. Das heißt, Sie haben das ursprüngliche Array, das kriegen Sie rein und da können Sie einfach lokal vertauschen, ja? Und dann nochmal vertauschen und nochmal vertauschen. Und am Ende ist es sortiert, okay? Das heißt, es ist gar nicht nötig, ein Ergebnis-Array zu erzeugen, ja, sondern wir können das in place auf dem Array selber durchführen. So, deswegen geben wir hier mal gar nichts zurück und nennen das Ding Bubble Sort. Was wir kriegen, ist ein Array von Doubles. Das sind die Zahlen, die wir jetzt, sagen wir mal, sortieren wollen. Ja. Und das nennen wir einfach mal der Einfachheit halber A. Ja, so. Jetzt nochmal zurück zum Anfang der Vorlesung. Jetzt, der Gro hat doch gesagt, Moment mal, Call by Value, jetzt stecke ich da ein Array rein und da wird das sortiert, aber dann wird es doch wieder kaputt gemacht. Was ist denn das jetzt da? Ja, das ist doch, Call by Value heißt, es wird irgendwie kopiert, da rein, an die Methode übergeben, die sortiert irgendwas, aber wenn sie kein nichts zurückgibt, wenn sie nur Void zurückgibt, ja, was ist denn dann? Ja. Und hier müssen wir jetzt uns wieder an diese Seiteneffekte erinnern, ja? Weil, was ist A? Ja? Was ist A? Ja, werden Sie sagen, ja, klar, A ist ein Double Array, ja? A ist genau genommen die Referenz auf ein Double Array, die Telefonnummer des Double Arrays, ja? Und das Double Array werden wir uns in der Main-Methode noch bauen und es gibt's, ja? Also kann die Sortiermethode, ja, jedes Mal beim Original-Array anrufen und kann sagen, hey Array, tausch mal gerade das bitte, ja, fertig. Hey Array, wie ist es? Jo, alles klar, tausch doch mal das, ja. Und das heißt, das ist ein typischer Seiteneffekt auf dem echten Array, ja. Wir haben zwar hier drinnen eine Kopie, ja, im Prinzip, aber ja, keine wirkliche Kopie des Arrays, sondern wir haben nur eine Kopie der Telefonnummer im Prinzip. Ja? Und die können wir benutzen zum Anrufen und zum Tauschen. Gut, das heißt, wir machen die ganze Geschichte sozusagen in place. Ja? Okay, also, was brauchen wir? Wir brauchen offensichtlich hier wieder zwei Schleifen. Warum? Weil wir immer das ganze Array durchgehen und bubbeln. Nächster Durchgang und wieder. Und zwar gehen wir die aber immer nur bis hierhin durch. Ja? Und das nächste Mal eins weniger. Also brauchen wir zwei Schleifen. Eine, die die Durchgänge zählt und eine, die in jedem Durchgang das jeweilige Element anschaut. Okay? Also. So. Machen wir unsere erste Schleife. Ja? Gut, nennen wir diesen Schleifenparameter mal n, ja? Und da wollen wir sagen, das soll die sein, die praktisch die Durchgänge zählt, ja? Und die will ich sozusagen von oben nach unten ändern lassen, ja? Das heißt, ich muss hier folgende, die ich gerade tippe, Vorschleife bauen, ja? Schauen wir sie uns nochmal an. Was passiert? Die Initialisierung geht los mit n gleich a.length und solange n größer 1 ist, erniedrige n. Ja? Das heißt, wir zählen von oben nach unten. Wenn das Array also 100 lang ist, ja, ist n 100, 99, 98, 97 und so weiter. Ja? Kann ich ja machen. Ich muss die Vorschleifen ja nicht unbedingt von unten nach oben zählen lassen. Ich kann sie auch von oben nach unten zählen lassen. Und jetzt machen wir die Vorschleife, die innen die einzelnen Durchgänge auch ausführt. Ja? Also die jetzt hier i gleich 0, i gleich 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter die Elemente durchgeht. Ja? Das Ding wollen wir I nennen, ja? Und das soll jetzt von 0 an gehen, ja? Und dann müssen wir natürlich jetzt auch schauen. So, jetzt der nächste Clou. Geht jetzt I von 0 bis A.Length? Ja? Könnten wir machen, aber wir haben ja schon festgestellt, im Prinzip muss ich ja nicht immer bis hierhin gehen, ja? Immer bis hierhin, sondern ich kann ja wegen dieser Eigenschaft, dass das Größte auf jeden Fall an die richtige Stelle babbelt, ja, muss ich hier nur bis hier, hier nur bis hier, hier nur bis hier und so weiter, ja. Das heißt, ich muss von I im Prinzip nur bis N gehen. Oder, genauer gesagt, bis N minus 1, wenn ich die Vergleiche, die jetzt kommen, entsprechend richtig mache, ja. Und das hier ist einfach eine aufsteigende Vorschleife, also I plus plus. Okay? Gut. Okay, gut. Und was machen wir jetzt? Ja, das Einzige, was wir hier drin machen müssen, ist checken. Ja, also ich bin jetzt mit I hier angekommen. Ja, und das Einzige, was ich checken muss, ist, das, wo ich angekommen bin, ist das größer als das? Wenn das der Fall ist, tausche sie um. Oder ist es kleiner, dann mach nix. Ja, gut. Also. Kein Problem, wissen wir, wie wir es machen. Ja, also if a i größer a i plus 1, ja, das ist aktuelle, größer als das nächste. Und wenn das der Fall ist, dann will ich tauschen. Jetzt, das Tauschen kann ich jetzt hier auch lokal programmieren, ja. Was natürlich ein ganz typischer Fehler ist, ist, dass man sowas sagen würde wie AI plus 1 ergibt sich aus AI und AI ergibt sich aus AI plus 1. Das wäre das Tauschen, oder? Der ist aber nicht Tauschen, weil da verlieren Sie ja einen Wert. Können Sie sich mal überlegen, warum das nicht geht. Ja? Also was man braucht, ist eine Hilfsvariable, wo man sich das speichert. Also warum nicht eine Methode programmieren, die Swap heißt? Ja? Könnte man also durchaus tun. Wir können es aber auch einfach hier machen. Ja? Also, wir brauchen offensichtlich eine Variable, double temp, ja, die wir hier benutzen müssen. Und wir müssten jetzt im Prinzip Folgendes sagen. Ja? Also, dass a von i, dass wir das einfach mal uns speichern, den Wert, also temp, ergibt sich aus a von i, ja. Das ist das, was wir brauchen. Und jetzt können wir sagen, a von i ergibt sich aus a von i plus 1, ja. So, und wenn wir diese Zeile nochmal genau in ihrer Anatomie anschauen, ja. A i plus 1 ist das, ja, ite Element im Array, sozusagen, wenn wir von 0 an zählen. Und das heißt, das hier ist einfach ein Double-Wert. Ja? Der wird ermittelt, das ist irgendein Double-Wert. Und der wird jetzt zugewiesen, und zwar was? Rufe beim Array an, ja? Lass dir das i plus erste Element geben, und zwar nicht den Wert, sondern in dem Fall die Variable, und setze sie auf den Wert, den du hier ermittelt hast. Ja? Das ist das, was hier passiert. Und das ist genau das In-Place-Verhalten, ja? Weil natürlich könnte man sagen, ja, das ist doch eine Kopie hier. Nein, das ist keine Kopie des Arrays. Das Array wird es später hier irgendwo geben. Ja, das ist das Array, was es irgendwo gibt. Und was ich hier kriege, ist nur die Referenz auf das Array, die Telefonnummer. Ja, und mit diesen Telefonnummern kann ich Werte ermitteln oder ich kann diese Zuweisungen machen. Ja, und das ist dann der Seiteneffekt, der sich ergibt. So, und jetzt muss ich natürlich mein A i plus 1 auch noch setzen wieder auf dem, was ich in temp zwischengespeichert habe. Ja? Also wie gesagt, Hausaufgabe, sich überlegen, warum geht es nicht in zwei Zeilen? Warum brauche ich mein temp? Ja? Ist, glaube ich, den meisten klar, manchen vielleicht noch nicht. Ja? So, das ist es. Und im Prinzip ist das schon die ganze Bubble-Sort-Implementierung. Ja, das ist es. Ja, also ziemlich wenig Code. Und der macht genau das, was er machen soll. Ja, gut. Wenn wir das Ganze jetzt ausprobieren wollen, braucht man noch eine Menge von Hilfsvariablen. Ja. Erstmal sollten wir uns noch eine Methode schreiben, die schön convenient arrays ausgeben kann. Ja. Damit wir uns das Ganze auch anschauen können. Public void print array. Ja, nennen wir das mal oder nennen wir es so. Print array. Und das soll jetzt wieder ein Double Array nehmen. Ja. Können wir im Übrigen natürlich auch wieder A nennen, ist eigentlich völlig Wurst. Ja. Und jetzt haben wir hier einfach eine Vorschleife, mit der wir uns dieses Ding ausgeben können. Nehmen wir doch einfach mal, ja gut, ist egal, for int i gleich 0, i kleiner a.length, i plus plus, ja, also immer der gleiche Schotter eigentlich. Und jetzt haben wir system out print, weil wir wollen ja die Sachen sozusagen zeilenweise ausgeben. Und dann könnte ich mir jetzt sozusagen hier auch immer noch ein Leerzeichen ausgeben lassen. Oder wir machen es anders. Wir sagen hier, wir wollen a.i ausgeben lassen und hinten dran noch ein Leerzeichen und vielleicht vorne noch ein schönes Komma oder sowas. Ja? Damit wir das haben. Und damit die Zeile am Ende auch abgeschlossen wird, müssen wir noch ein Return ausgeben lassen, sozusagen. Print. Und das macht man hier mit so Escapes, wie die heißen. Slash n steht einfach für New Line. Ja? Gut. Jetzt kann ich also Print Array mir definieren. Gut. Jetzt, okay. Jetzt wollen wir mal sagen, gut, kann ich mir mein Array definieren? Ja, kann ich mir machen. Ich kann aber auch was machen, was vielleicht ein bisschen interessanter ist als das. Ich kann mir ein Zufallszahlen-Array erzeugen lassen. Ja? Ich könnte es jetzt hier einfach, könnte ich hinschreiben, irgendwas, aber es ist vielleicht ein bisschen mühselig. Also denke ich mir, so ein Computer, der kann doch tolle Zufallszahlen, wollen wir den mal Zufallszahlen machen lassen. Ja? Okay, das gehen wir es mal an. Ja? Also, public. Gut, was soll das hier leisten? Es soll ein Random Array zurückliefern. Ja. Gut, machen wir das mal anders. Schreiben wir den ganzen Kram mal von Double auf Int um. Ja. Ist eigentlich wurscht, hat jetzt für den Moment einfach ein paar vereinfachende Elemente für uns. Ist aber auch egal. Also wir könnten hier durchaus das Ganze, wir lassen halt nicht Double sortieren, sondern Integers. Das ist eigentlich wurscht. Ja? Okay. Lassen Sie es mich mal hier so rum umbauen. Und dann müssen wir das hier auch noch ändern. Dann haben wir das so. Also, was soll hier geschehen? Wir sollen ein Integer Array zurückkriegen. Ja? Jetzt kann man sich fragen, ja, warum jetzt nicht void und in place? Naja gut, mit der Methode, die ich ja jetzt programmieren will, will ich ja ein Random Array erzeugen. Und das muss ich, wenn ich es intern erzeugt habe, muss ich es ja auch wieder zurückgeben. Ja? In dem Fall gebe ich natürlich auch nur die Telefonnummer zurück, ja? Also die Referenz da drauf. Gut, das Ding, generate Random Array, ja? Generate, no, generate. Thank you. Gut, und was brauchen wir als Parameter? Wir brauchen einfach nur, wie viele Elemente wollen wir denn haben? Ja, nennen wir das mal Size. Okay, gut. Jo, sehr schön. Gut. Ja, gut. Generate Random Array. Okay, können wir machen. Next in Size. Gut, mache ich das jetzt? Okay, die einfachste Methode, wenn ich jetzt Zufallszahlen erzeugen will, ist halt, ich sag, mach mir mal eine Sequenz von Zufallszahlen zwischen 0 und 100. Ja? Sehen wir gleich, wie das geht. Was jetzt passieren wird, ist natürlich, dass gewisse Zahlen mehrfach auftreten. Das ist aber für Bubblesort ja eigentlich kein Problem, ja? Wenn nämlich unsere Methode das Größer nicht detektiert, also wenn jetzt hier 2 mal 32 stehen würde, ja, dann tauscht er einfach nicht weiter, ja. Beim nächsten Ding tauscht er aber weiter, ja. Also das heißt, was für den Bubble Sort eigentlich so, ja, wie soll man sagen? Also es ist wahrscheinlich safer, wenn wir mal disjunkte Zufallszahlen erzeugen wollen, ja. Das heißt, was wir im Grunde wollen, ist eigentlich, tja, wie soll man sagen? Was wir wollen, ist halt Zufallszahlen von 0 bis 100, wobei jede nur einmal vorkommt. Jetzt mal für die Einfachheit, ja. Denn da sind wir irgendwie jetzt erstmal hier auf der sicheren Seite. Was wir dazu tun, ist im Wesentlichen, wir machen uns ein Array von 0 bis 100, ja, und tauschen, sagen wir mal, 1000 Mal randomisiert Positionen. Dann haben wir auch irgendwie so ein Zufallsarray, ja. Das können wir jetzt hier ja auch machen. Also mache ich mir mal ein Result, ja. Int Result gleich new, ergibt sich aus, sorry, new int, und zwar size viele, ja. Und dann initialisiere ich das mal, so for int i gleich 0, i kleiner size, i plus plus, und sage mir, dass wir unser Result wollen wir jetzt einfach aufsteigend haben. Das heißt, Result von i ergibt sich aus i. Ja. Das ist jetzt einfach ein Array, was die Zahlen 0 bis 100 einfach hintereinander hat. 0, 1, 2, 3, 4 bis 100, je nachdem, wie viel Size halt ist. Ja. Jetzt brauchen wir offensichtlich ja jemand, der uns Zufallszahlen erzeugt. Ja. Und ich hatte Ihnen ja mal erzählt, die große Stärke von Java ist nicht, dass wir uns alles selber programmieren müssen, sondern die große Stärke ist, dass ganz viele schlaue Leute ganz viel Klassen schon programmiert haben. Ja? Ich hatte gesagt, es gibt Klassen, mit denen man auf dem Bildschirm malen kann, Windows öffnen kann, Netzwerkverbindungen machen kann, alles möglich. Ja? Also gibt es auch eine Klasse, die Zufallszahlen erzeugt. Diese könnte man finden, wenn man sie sucht, indem man in der Java Class Library nachschaut. Das wäre eigentlich der Stoff für die letzte Vorlesung gewesen, kriegen wir nicht mehr hin, wir haben zu viel Zeit verbraten. Ja. Wenn Sie Java JDK API eingeben in Google, da kriegen Sie auf jeden Fall als ersten Link schon was, was dahin zeigt. Ja. Und dann gibt's ganz viele Klassen, die da aufgelistet sind, und jede Klasse hat dann halt eine Beschreibung, welche Felder und Methoden es da gibt. Ja. Leider haben wir jetzt hier kein Internet. Das funktioniert hier unten immer nicht. Glauben Sie es mir einfach, ich habe nachgeguckt, ja, und die Klasse ist im Paket Java Util und sie heißt, oh Wunder, Random. Ja. Und da erzeuge ich mir jetzt ein Objekt von dieser Klasse, ja. Und das kriege ich hin, indem ich sage, ich will einfach ein New Java Util Random haben, ja. So geht es nicht. Wir brauchen hier einen Punkt. Ja? So, jetzt haben wir unser Random-Objekt und jetzt kann ich jetzt Positionen tauschen. Ja? Also kann ich sagen, ich mache mir erstmal zwei Variablen für die Positionen, die ich nachher tauschen will, und kann jetzt sagen, ja gut, dann gehe ich halt einfach mal durch. Also for int i gleich 0. Und Sie werden sich jetzt fragen, ja Moment mal, i habe ich doch schon benutzt, warum kann ich es hier nochmal benutzen? Ja, weil das sozusagen wieder hier in einem Block steht und nur in dem Block wieder seine lokale Gültigkeit hat. Also das kann ich also i durchaus mehrfach verwenden. Und dann sage ich, ich will diese Vertauscherei einfach 10 Mal so oft machen, wie ich size habe. Das ist jetzt vielleicht nicht besonders elegant, aber so sei es halt mal hier für den Moment. Okay. Und jetzt muss ich einfach sagen, okay, gut. Jetzt, was will ich denn jetzt vertauschen? Ich will offensichtlich von meinem Zufallszahlengenerator, will ich mir jetzt Positionen zufällig ausgeben lassen, die ich dann vertauschen will. Ja? Also eine Geschichte wäre jetzt hier, POS 1 gleich random. Und die Methode, um das zu machen, heißt einfach nextInt. Ja? Und die hat einen Parameter, nämlich die Obergrenze. Okay? Also diese Zeile heißt, nimm das Random-Objekt, ruf es an, führe die Methode nextInt aus, übergebe size. Und was du zurückkriegst, ist einfach ein zufälliges Integer zwischen 0 und size. Ja? Wenn Sie sich jetzt fragen, ja, woher weiß ich denn das? Ja, weiß man in der Regel nicht. Deswegen muss man ja in der Java Class Library nachgucken, wie heißt die Methode, was macht sie, was gibt sie zurück. Ja, das ist einfach beim Programmieren Standardding. Sie haben nebendran ein Browserfenster, da ist die Java Class Library. Sie suchen durch, alles was mit random ist, kriegen die Klasse, schauen sich an, aha, die hat lauter Methoden, die wir brauchen können. Ja, und da ist die wir jetzt brauchen. Das mache ich mit Position 2 ganz genauso. Ja. So. Und dann muss ich einfach nur vertauschen, nämlich die, also genau hier wieder, wie vorhin, int temp. Und muss halt sagen, ich vertausche sie. Das heißt, result von Position 1. Das speichere ich mir in temp. Ja. Und dann sage ich, mein Result von Position 1 soll sich ergeben aus Result von Position 2. Und mein Result von Position 2 soll sich aus temp ergeben. Ja. Das heißt, ich habe sie einfach vertauscht. So. Und dann sage ich noch, gut, wenn ich das alles erfolgreich gemacht habe, return result. Ja? Nice. Also jetzt haben wir uns so ein Random Array erzeugt. Also kann ich doch sagen hier, ach Jesus, bbb.generate Random Array, ja, und zwar wollen wir eins haben, was, sagen wir mal, 10 lang ist, ja, also die Zahlen von 0 bis 10 in irgendeiner zufälligen Reihenfolge hat, und das wollen wir uns erstmal ausgeben lassen, ja, schauen wir mal, ob das auch klappt, print Array, gut, und dann müssen wir natürlich Folgendes noch sagen, int the Array, ja, ergibt sich aus bbb generate random array und dann wollen wir unser the array auch ausgeben lassen. Ja? Gut, speichern, run. Gut, also das ist jetzt unser Ergebnis, das ist unser random array, was wir gekriegt haben. Die Zahlen von 0 bis 9 in irgendeiner Reihenfolge. Ja? So. Jetzt wollen wir die auch sortieren lassen. Und jetzt wollen wir uns mal die Schritte auch jeweils ausgeben lassen. Ja? Das heißt, wir können die ganze Geschichte noch ein bisschen frisieren und können uns sagen, ja, wie machen wir das jetzt? Wir definieren uns hier noch einen Zähler, ja, den wir hier auf 0 setzen. Und in dem innersten Schritt, nee, sorry, das ist nicht die Methode, die ich wollte. Ich wollte ja mir das Ganze hier in Bubble Sort machen. Also ich habe int counter, das soll mir nachher meine Schritte zählen, ja, damit ich auch weiß, wie viele Schritte ich habe. Und das Erste, was ich hier mache, ist halt, ich setze hier meinen Counter jedes Mal hoch, wenn ich irgendwas mache. Ja. Und was ich hier unten machen kann, ist im Prinzip, Verzeihung, ich muss mir jetzt erstmal system out print den Counter ausgeben lassen, ja, Counter und danach noch, was weiß ich, sowas wie hier so eine Klammer und ein Leerzeichen, ja, damit das Ganze auch cool ist. Vielleicht, wenn ich es ganz schön haben will, mache ich vorne auch noch eine Klammer hin. Dann habe ich hier meinen Counter, der hier ausgegeben wird und dann soll direkt hinten dran das Array im jeweiligen Zustand ausgegeben werden. Ja? So. Dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Okay. So, jetzt passiert erstmal nichts. Warum passiert denn nichts? Ach ja, ist klar, weil ich das hier nicht in der Schleife gemacht habe. Das ist natürlich bescheuert. Ctrl-X, ich muss es hier natürlich innerhalb der Schleife machen. Ja, sonst ist das Ganze unsinnig. So, hep. Ups, what happened? Okay, schnell mal analysieren. Ja, Quatsch, jetzt habe ich es ja in die if reingemacht. So ein Unsinn. Also das ist natürlich quatschi. Ich muss es tatsächlich hier nach dem if machen. So, print array. So, jetzt müsste das aber eigentlich jedes Mal ausgegeben werden. Warum wird das nicht ausgegeben? Interessante Frage. Gut, gut, gut. Warum wird es nicht ausgegeben? Bitte, was? In der Main-Methode muss es nicht erwähnt werden. Ach so, doch, klar. Wir haben ja noch gar nicht sortiert. So ein Blödsinn, Sie haben völlig recht. Das Printen muss nicht erwähnt werden, aber sortieren muss man natürlich noch. Ja, weil das Einzige, was wir hier gemacht haben, ist, hier oben, ist ein Random Array erzeugt, aber wir haben es ja noch gar nicht sortiert. So ein Blödsinn. Ja? Also kann ich jetzt zum Beispiel sagen, was weiß ich, bbb.bubblesort. Ja, und was will ich jetzt haben? Ich will, dass the Array bubble sortiert wird. Und jetzt müsste eigentlich was Cooleres passieren. Ja, perfekt. So, machen wir das mal größer hier. Also das sind jetzt die ganzen Schritte, die passiert sind. Das ist das Ausgangsarray und das ist das Array nach dem ersten Schritt. Sie sehen, 6 ist größer als 4, also wurde das vertauscht. Ja? Nächster Schritt, ist 6 größer 5? Ja, wurde vertauscht. Ist 6 größer 8? Nein, wurde nicht vertauscht. Ja? Ist 8 größer 2? Ja, wurde vertauscht. Ja? Ist 8 größer 9? Nein, wurde nicht vertauscht. Ist 9 größer 3? Ja, ja, wird vertauscht. Und so weiter. Ja. 9 größer 1? Ja, wird vertauscht. 9 größer 0? Ja, wird vertauscht. 9 größer 7? Ja, wird vertauscht. Und Sie sehen jetzt hier, nach 9 Schritten sind wir einmal durchs Array durch. Ja, und jetzt kommt der nächste Run, wo wir einfach nur noch bis hier hingehen. Ja, und da geht der gleiche Schotter von links los. 4 größer 5? Nein, okay, behalten wir. 5 größer 6? Nein, behalten wir. 6 größer 2? Ja, wird vertauscht. Ja, 6 größer 8? Nein, behalten wir. 8 größer 3? Ja, wird vertauscht. Und so weiter. Okay? Das heißt, was wir jetzt gemacht haben und geschafft haben, ist, wir haben Bubble Sort implementiert. Halleluja. Ja? Und Sie können jetzt versuchen, auch mal zum Beispiel Insertion Sort auf die Art und Weise zu machen. Für die ganz harten Quick Sort, ja, kann man auch machen. Gut, also das wäre es jetzt gewesen. Deswegen noch ein kurzer Schlusssatz. Ich weiß, ich bin über der Zeit, aber nächstes Mal ist ja nur noch Fragestunde und Sie haben es ja dann auch geschafft und so weiter und so fort. Auf den Folien sind natürlich noch ein paar Geschichten. Eine Geschichte ist zum Beispiel Rekursion. Was passiert, wenn eine Methode sich selber aufruft? Ja, kann man sich anschauen, ist ganz interessant. Wer es wissen will, wie es geht, kann es das nächste Mal fragen. Kann ich es erklären in der Fragestunde oder auch hinterher? Ist mir wurscht, kann ich alles machen. Ja? So, zweite Geschichte, die noch behandelt wird auf den Folien, ist Ausnahmebehandlung. Ja? Also was passiert, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert? Und die Methode von Java, um das zu machen, ist, ich bin eine Methode, ich bin irgendein lokaler Aufrufkontext. Jetzt passiert bei mir irgendein Schotter, was mache ich? Entweder ich behandle den Schotter selbst oder ich sage, wer auch immer mich beauftragt hat, da ist was schiefgegangen, kümmer du dich, ja, und werf so eine Art Ball da hoch, wo ich aufgerufen werde. Der kann sagen, ups, da ist was schiefgegangen, behandle ich, ja, vielleicht, ah nee, ich sag's lieber meinem Chef, hep, Und dann kommt der Chef und sagt, shit, da ist ja was schiefgegangen. Der Meier hat den Müller beauftragt. Und das nennt man Exception Handling. Deswegen Throws Clause immer, weil jeder wirft sich gegenseitig die Bälle zu, wie in jeder guten Firma. Ja, wer einmal Stromberg geguckt hat, weiß, wie Exception Handling in Java funktioniert. Das war's und den Abschluss der Folien bildet ein Beispiel zum Thema Class Library Benutzung. Wer es also durchgucken will, ist herzlich eingeladen. Stoff der Prüfung ist es natürlich nicht mehr. Nächstes Mal, wie gesagt, Fragestunde. Auch die Hörer an den Rundfunkgeräten, wer kommen möchte, kann das gerne tun. Alle Fragen, die Sie haben, was auch immer, zum Leben, zu Java, zu Datenbanken, werden versucht hier zu beantworten. Es wird nicht aufgezeichnet, ja, aus gutem Grund, weil natürlich klar ist, die Leute haben dann Hemmung. Er hat sich gezeigt, wenn man nicht aufzeichnet, wird besser gefragt, dövere Sachen gefragt, die insofern nützlicher sind. Ja, ist klar. Gut. Also dann für die, die keine Fragen haben, wir sehen uns bei der Klausur und für die, die Fragen haben, wir sehen uns nächsten Freitag. Tschüss.